Helles Licht, schaukelnde Bewegungen. Hörte das Ding nie auf? Sie wusste nicht, warum ihr das Schaukeln so einen Schrecken einjagte, aber das tat es. Charlotte riss die Augen auf und sah in ein bekanntes Gesicht. Adrian. Gott sei Dank, sagte der. Ich dachte schon, du wachst gar nicht mehr auf. Charlotte blinzelte, versuchte sich hochzustemmen. Erst jetzt bemerkte sie, dass in ihrem linken Arm eine Kanüle steckte, von der ein Schlauch zu einem Beutel mit wasserklarer Flüssigkeit über ihr lief. Was ist los? Wo sind wir? An Bord irgendeines russischen Schiffes, dessen Name ich nicht um alles in der Welt verstehe. Scheint eine Art Eisbrecher oder so etwas zu sein. Riesig jedenfalls. Jetzt fiel ihr alles wieder ein. Die Insel. Leon. Die Maschinen. Die Flucht, das Boot, die Flutwelle. Sie haben uns gerettet. Zumindest haben sie uns aus dem Wasser gefischt. Charlotte sah umher. Eine Krankenstation mit 10 Betten, von denen 3 benutzt aussahen. 4, wenn sie ihr eigenes mitzählte. Wo sind die anderen? In der Kantine, oder wie das auf einem Schiff heißt. Was essen? Ich bin hier geblieben, weil du dich fürchterlich hin und her gewälzt und in allen möglichen Sprachen gebrabbelt hast. Sie haben dir irgendwas gegeben, weil du von uns allen am meisten unterkühlt warst. Vielleicht deshalb. Er deutete auf ihren Arm. Soll ich dem Arzt Bescheid sagen, dass er dich abstöpselt? Dann können wir auch gehen. Ich hätte nämlich ziemlich Hunger. Der Mann, der sich als Kapitän erster Klasse, Wladimir Korodin, vorstellte, hatte eisgraue Haare und einen eisgrauen Blick. Er trug eine schlichte Uniform. Sein eigentliches Rangabzeichen waren die 3 Männer, die ihn begleiteten, mit ehrfürchtigem Blick jede seiner Bewegungen verfolgten und jede seiner Anweisungen mit gehorsamem Nicken aufnahmen. »Man hat mir gesagt, dass Sie Russisch sprechen«, sagte er an Charlotte gewandt. »Da«, erwiderte sie. »Pravilno. Frag ihn, ob ich da draußen ein amerikanisches Schiff gesehen habe«, bat Adrian. So viel Englisch verstand der Kapitän selber. Ohne auf Charlottes Übersetzung zu warten, erklärte er, »Ja, das ist ein U-Boot der 6. US-Flotte. Die Amerikaner haben den Raketenstart natürlich registriert und da ein unangekündigter Raketenstart von russischem Territorium gegen die Abrüstungsverträge verstößt, sind wir gezwungen, ihnen Zugang zu gewähren, um zu beweisen, dass wir damit nichts zu tun haben.« Etwas wie ein Schatten huschte über sein Gesicht. In meiner Jugend hätte so ein Vorfall den 3. Weltkrieg ausgelöst. Die Kommandobrücke hatte die Ausmaße eines Tanzsaals. Überall leuchteten Computerbildschirme. Männer saßen an dezent beleuchteten Kontrollpulten und es herrschte kühle Geschäftigkeit. Im hinteren Bereich hatte Kapitän Korodin einen großen Tisch aufstellen lassen, der dort offensichtlich normalerweise nicht stand. Gerade in dem Moment, als sie die Brücke betraten, krabbelten 2 Männer mit Bohrern und Schraubenziehern unter der Platte hervor. Die Schrauben, mit denen der Tisch auf dem Boden befestigt worden war, glänzten silbrig neu. Morley und Angela waren schon da. Sie standen bei einer Gruppe von Männern, deren Uniformen hellblau waren, im Gegensatz zu den dunkelblauen, die ihnen auf dem Schiff bisher begegnet waren. Die Männer in den dunkelblauen Uniformen machten einen weiten Bogen um sie, bedachten sie mit misstrauischen Blicken. Es waren amerikanische Soldaten mit einer Menge goldener Streifen an den Ärmeln. Die Konkurrenz, sozusagen. Kein Wunder, dass man auf der Brücke beinahe einen Eishauch zu spüren meinte. Einer der Amerikaner trat auf sie zu. »Commander John Penrose, Madam, US Navy«, sagte er zackig und streckte Charlotte die Hand hin. »Sie müssen Miss Malroux sein.« Charlotte nickte. Seine Hand fühlte sich warm, trocken und kraftvoll an. »Angenehm. Und Dr. Kazar, wenn ich recht informiert bin.« »Adrian«, erwiderte Adrian eifrig. Er schien regelrecht beglückt, in der Person des Commanders sozusagen wieder mit Heimaterde in Verbindung zu stehen.
»Ich habe gerade einen Anruf aus Moskau erhalten«, erklärte Kapitän Korodin und winkte die Amerikaner zu sich herüber. »Der Besatzung der Internationalen Raumstation ist es offenbar gelungen, den Kurs des Flugkörpers zu verfolgen, der von Saratkov aus gestartet ist. Nach den Messwerten, die unter anderem an die Russische Akademie der Wissenschaften übermittelt wurden, hatte er da bereits eine Geschwindigkeit von 51 Kilometern pro Sekunde, und er beschleunigt immer noch.« Sein Übersetzer hatte das Kopfrechnen besser drauf als die englische Lautbildung. Er übersetzte die Geschwindigkeitsangabe ohne merkliches Zögern als 30 Meilen pro Sekunde.
Commander Penrose rieb sich das Kinn. Das kommt mir ganz schön schnell vor.
Es ist etwa 50-fache Schallgeschwindigkeit,
erwiderte Korodin trocken. Den richtigen Startwinkel vorausgesetzt, hat das Objekt damit bereits die dritte kosmische Geschwindigkeit erreicht, ergänzte ein russischer Offizier, der eine dünnrandige Brille trug. Das heißt, es ist schnell genug, um unser Sonnensystem zu verlassen und in den interstellaren Raum vorzustoßen. Das Flugobjekt weist Eigenschaften auf, die die Möglichkeiten der heute zur Verfügung stehenden Technik bei weitem übertreffen. Das ist keine russische Rakete und auch keine amerikanische.
Verstehe, sagte der Commander, aber es klang nicht so, als verstünde er es wirklich. Er räusperte sich.
Bleibt die Frage, was es dann ist.
Aliens, platzte Morley heraus.
Niemand widersprach. Im Gegenteil, fast alle nickten.
Charlotte schreckte hoch.
Was? Aliens? Wovon redeten die? Was ging hier vor? Hiroshi. Das hatte doch irgendwie mit Hiroshis Maschine zu tun. Oder hatte sie sich völlig geirrt?
Commander Penrose fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Er wirkte auf einmal müde.
Okay, Leute, meinte er und sah in die Runde. Das ist jetzt vermutlich einer von diesen Momenten, die später mal in Geschichtsbüchern stehen. Also lasst uns versuchen, uns nicht allzu dämlich anzustellen.
Er nickte dem Soldaten mit dem Laptop zu.
Jim, zeigen Sie unseren Gastgebern das Satellitenbild.
Der junge Leutnant fuhrwerkte kurz über die Tastatur und drehte dann seinen Computer so herum, dass alle auf den Bildschirm blicken konnten. Dort war etwas zu sehen, das auf den ersten Blick wie seltsame moderne Kunst aussah und auf den zweiten so, als habe jemand ein Einschussloch durch ein Mikroskop hindurch fotografiert.
Das haben wir auf dem Weg hierher übermittelt bekommen, erklärte der Commander. Es ist eine Aufnahme der Insel Saratkov. Wir sehen ein tiefes Loch, das etwa in der Mitte der Insel liegt und mehrere Meilen tief.
Entschuldigung, Sir, wandte Adrian ein. Kann das eine Verwechslung sein?
Wir haben nämlich auch mit Satellitenbildern der Insel gearbeitet, topografische Radarbilder, und auf denen gibt es kein solches Loch.
Nun, jetzt gibt es eins, erwiderte Penrose knapp.
Diese Bilder sind 3 Stunden alt.
Er beugte sich vor und deutete auf eine Struktur aus ineinanderliegenden Halbkreisen am Rand des Lochs.
Unsere Eierköpfe behaupten, das hier seien umlaufende Magnetspulen. Man sieht sie nur zum Teil, weil der Satellit bei der Aufnahme nicht exakt über der Öffnung gestanden hat. Das Ganze ist deren Meinung nach eine Art aufrechtstehender Linearbeschleuniger, der das Flugobjekt ins All katapultiert hat. Sozusagen der Gewehrlauf. Und das Ding, das da jetzt davonrast, war die Kugel.
Korodin hatte die Arme verschränkt und mit ausdruckslosem Gesicht zugehört. Nun nickte er.
Auf diese Weise muss der Raketenantrieb erst gezündet werden, wenn die Rakete schon in der Luft ist und die Startvorrichtung wird nicht beschädigt.
Genau. Was wiederum heißen könnte, dass noch weitere Raketen folgen sollen.
Charlotte lehnte sich langsam zurück, konzentrierte sich ganz auf das Gefühl, den Rücken gegen das kühle Plastik der Lehne zu drücken. Sie träumte das alles nicht, oder?
Nein.
Sie hob den Kopf. Das Eismeer, jenseits der großen Fenster der Brücke, bewegte sich grau und müde. Die Eisbrocken darin schimmerten wie ausgerissene Zähne. Die stählernen Türme der U-Boote schwankten schwerfällig. In ihr war kein Impuls mehr spürbar, zu widersprechen. Es kam ihr vor, als sei auf seltsame Weise beides zugleich richtig. Das, was sie dachte, und das, was die Militärs dachten.